Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
Buongiorno e benvenuti zur ersten Folge der neuen Saison von Calcio der Podcast. Wir sind zurück aus unserer doch sehr, sehr langen Pause. Ausgeklammert mal den Saisonrückblick, den wir noch zwischendrin hatten, und freuen uns extrem wieder für euch über den Calcio sprechen zu dürfen. Mit uns meine ich natürlich nicht nur mich, David Casula, sondern auch meinen geschätzten Freund und Kollegen Björn Hauer. Buongiorno.
Buongiorno, einen wunderschönen guten Tag, grüß euch. Schön wieder ein bisschen mit dir quatschen zu können. Wir haben uns jetzt ein bisschen Zeit lassen, wenn wir gesagt haben, was machen wir? Machen wir jetzt gleich mal Transfermarkt? Machen wir das Nationalteam, das italienische, machen wir eine Saisonprognose, die haben wir ja mittels Video abgehandelt. Alle, die es nicht gesehen haben, geht es am Instagram-Kanal, da findet ihr ein 7-minütiges Video mit unseren Favoriten, mit unseren Top 6, mit unseren Flop 6, mit unseren Überraschungen und so weiter und so fort. Aber ja, wir haben uns ein bisschen Zeit lassen, wir haben die ersten Eindrücke der jungen Saison gesammelt und ja, die werden wir jetzt mit euch besprechen.
Die erste Folge der neuen Saison, unsere Zuschauer oder Zuhörer, besser gesagt, wissen es. Wir waren lange raus aufgrund von Nachwuchs in der Familie Hauer, aufgrund von Nachwuchs in der Familie von Max Schütz. Und auch bei mir war in den letzten Monaten leider der Fokus gezwungenermaßen auf andere Punkte. Aber nun sind wir wieder da und ich sag dir, wie es ist. Ich habe richtig, richtig Bock, jetzt wieder regelmäßig Podcasts mit dir aufzunehmen, Björn.
Ich hab auch Bock und ich hoffe, unsere Zuhörer, unsere Treuen haben auch Bock. Das, was ich so vernommen habe, es gibt noch einige, die Bock haben. Ich hab doch einige Nachrichten erreicht. Wann macht sie wieder was? Macht sie mal wieder was? Ist mir eine Folge entgangen oder ist die letzte wirklich schon so lange her? Also, ja, wir sind da. Wir machen weiter. Wir machen es zwar nicht wöchentlich, aber wir haben vor, dass wir es Minimum einmal im Monat machen, aber eher so im 2-3-Wochen-Takt. Aber spätestens, wenn es wirklich was zu besprechen gibt, dann sind wir für euch da.
Und du sagst es gerade schon, wir werden nicht wöchentlich sein oder alle 2 Wochen fest. Es wird darauf hinauslaufen, alle 3-4 Wochen. Und sollte mal wirklich ein großes Thema sein, dann werden wir auch eine Spezialfolge zwischendrin machen. Wir werden Gäste haben, auch dieses Jahr wieder. Ich habe eine Milanista kennengelernt, die freut sich auf jeden Fall schon, mit uns mal darüber zu schnacken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Inter, Juve, Milan in einem Podcast sowieso immer eine sehr gute Kombination für viel Furore. Und mit Fokus auf heute. Die Serie A hat wieder begonnen und bereits im Vorfeld mal so richtig auf dem Transfermarkt für Furore gesorgt. Modric, De Bruyne oder auch Christopher Nkunku, etliche Topstars wechseln nach Italien und erhöhen wieder die Qualität der Liga. Cremonese und Udinese standen nach 2 Spieltagen auf einem europäischen Qualifikationsplatz. Die Überraschung, die es immer gibt am Anfang der Saison. Und Rino Gattuso bringt neue Grinta in unsere Azzurri. Auch darüber wird zu reden sein. Und über dies und mehr sprechen wir in unserer heutigen Folge. Andiamo! Ja, das Erste, worüber man einfach in einer Folge sprechen muss, nach der Sommerpause, der Calcio Mercato. Top-Transfers, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast. Auf der einen Seite sehr, sehr bittere und schmerzhafte Abgänge aus der Serie A ins Ausland. Auf der anderen Seite, über die wir jetzt sprechen werden. Aber hol mich gerne auch mal ins Boot, unsere Zuschauer. All in all, wenn du jetzt den Mercato eine Schulnote geben müsstest, wenn du dich noch an deine Schulzeit erinnerst, was würdest du der Serie A als Note geben?
Sagen wir es so, also wir müssen mal unterscheiden. In Österreich haben wir nur 5 Noten, in Deutschland habt ihr ja 6. Ne?
Also was bei uns fehlt ist denn bei 5 euch?
Schlecht. Naja, sagen wir so, wir sind ja ein bisschen schlauer anscheinend, deswegen brauchen wir nicht so viele Stufen wie ihr. Ne? Haben 5, also bei uns ist 5 das Schlechteste, bei euch ist das 6 das Schlechteste. Man muss aber ganz klar sagen, er war auf jeden Fall spannend, es hat sich sehr, sehr viel getan. Deswegen, ja, entertained war ich definitiv. Aber wenn ich das jetzt betrachte, war es eine Verstärkung für die Liga, war es keine Verstärkung für die Liga. Und für mich war es ganz klar keine Verstärkung für die Liga. Deswegen finde ich, aus diesem Blickwinkel betrachtet, muss ich ihm leider Gottes eine 4 geben, eine schwache 3, eine 4, weil ja, es hat sich viel getan, aber meiner Meinung nach hat man sehr gute Spieler ziehen lassen und hat ja teilweise ausrangierte Spieler oder Spieler, die es vielleicht nicht ganz in der Premier League geschafft haben oder so, hat man geholt. Aber ich finde, unterm Strich hat die Liga an Qualität verloren.
Oh, harte Aussage. Ich verstehe absolut, was du meinst, wenn es darum geht, dass so ein bisschen die Namen dich nicht abgeholt haben, wie ein Luka Modric, wie ein Kevin De Bruyne, aufgrund des Alters, bin ich absolut bei dir. Ich würde den Transfermarkt aber nicht so schlecht bewerten. Also das wäre ja im deutschen Schulnotensystem 4- bis 5, was du dem gibst. Da würde ich ein bisschen besser tendieren auf eine 3. Man hat Qualität verloren, man hat Qualität aber auch gewonnen. Aber wir können auch gerne erstmal darüber sprechen, was wir an Qualität verloren haben. Und da ist irgendwie der Name, der sich mir am meisten aufdrängt, der unseres Nationalstürmers, von Matteo Retegi, der die Serie A in Richtung Alcazia verlassen hat. Natürlich für eine völlig absurde Summe von 68,2 Millionen Euro. Da sagt Atalanta nicht nein, aber die Serie A verliert auf jeden Fall ja, den besten Nationalstürmer, eigentlich, den es gerade neben Ken gibt.
Ja, definitiv. Also mit Retegi hat man ja, einen absoluten Top-Stürmer abgegeben. Tut Atalanta wahrscheinlich sehr, sehr weh, weil sie auch dachten, dass das mit Lookman irgendwie doch wieder hinhaut, aber ja, anscheinend nicht. Wer da sein Wort nicht gehalten hat, da steht Aussage gegen Aussage, aber mir geht's auch um einen Reinders zum Beispiel, den abzugeben, Bombensaison, geht sofort nach England. Ein Theo Hernandez, auch wenn ich ihn menschlich oder persönlich nie wirklich leiden habe können. Spielerisch ein wahnsinniger Verlust und auch, ich sag mal, ja, vom Entertainment, vom Level quasi, vom Entertaining Level ein wahnsinniger Verlust, den abzugeben. Und da ist meiner Meinung nach die Liste lang. Und was mir am allermeisten wehtut und was mich am allermeisten ärgert, ist ein Giovanni Leone. Da hat man ein riesen Talent. Schwupps und weg ist es. Und wenn ich mir anschaue, was dafür gekommen ist, welche Spieler dafür gekommen sind, finde ich, dass die Serie A viel, viel bessere gehen hat lassen und ja eher schwächere als Ersatz geholt hat für die, die gegangen sind.
Vor allem hat die Serie A relativ alte Spieler geholt. Wir haben die Rückkehr von Rabiot, der ist bereits 30. Wir haben Luka Modric mit fast 40. 39 Jahre alt ist der Mann auch schon. Das lässt mich auch immer daran erinnern, dass ich jetzt alt werde, wenn ich höre, dass Luka Modric schon an die 40 geht. Ciro Immobile ist von Beşiktaş zu Bologna zurückgekehrt, auch 35 Jahre alt. Bernardeschi, Morata, Belotti, alle Anfang 30. Schön, diese Namen in der Serie A zu haben, teilweise auch wieder in der Serie A zu haben. Gerade Bernardeschi, Immobile, aber ja, im Grunde hast du recht. Ein paar junge Spieler sind ja gekommen. Ne? Samuele Ricci ist von Torino innerhalb der Liga zu Milan gewechselt. Das heißt, er ist der Serie A erhalten geblieben, hat den nächsten Step gemacht. Sogar ein sehr guter Deal, den Milan gemacht hat für 23 günstig. Millionen. Ja, günstig. Marktwert liegt bei 30. Da hat man sehr gut verhandelt. Auf der anderen Seite, du hast es gerade angesprochen, Theo Hernandez hat man für 10 Millionen unter Marktwert gehen lassen. Und das in ein Land, das normalerweise 10-mal so viel zahlt, wie es müsste. Für 25 gegangen, 35 ist der Marktwert. Was da jetzt am Ende hinter steckte, werden wir nicht erfahren wahrscheinlich, aber zeigt auch so ein bisschen Diskrepanz. Milan auf der einen Seite sehr wirtschaftlich gut, auf der anderen irgendwie dann wieder gar nicht. Weil ich fand jetzt nicht, dass du Theo Hernandez unbedingt hättest abgeben müssen, dass man mit dem Preis runtergeht. Deswegen erklärt sich mir das absolut nicht.
Nein, du hast ihn. Naja, sagen wir es so, er war letzte Saison war sicherlich mit Abstand seine schwächste Saison. Er hat da sehr, sehr viel Ego spielen lassen. Ich denke, dass auch wirklich damit zu tun gehabt hat, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen einen rostigen Nagel entfernen wollte, weil er hat ja sein Ego-Problem teilweise nicht in den Griff bekommen, hat ihnen, wenn ich mich richtig erinnere, der Champions League wichtige Punkte gekostet und ich glaube, das war eher der Beweggrund. Und er war auch der absolute Wunschspieler von einem Inzaghi, bei dem er jetzt quasi spielt. Inzaghi wollte noch einige andere Spieler mitlotsen, unter anderem einen Bastoni und einen Barella. Die haben ihm zum Glück die lange Nase gezeigt und haben gesagt, nein, wir legen Wert ja, auf ein bisschen eine Fußballkultur und nicht auf eine dicke Geldbörse.
Hoffen wir, dass das das Argument war. Fußballromantisch, wie wir sind, gehen wir einfach davon aus, dass sie das genauso aus den Beweggründen...
Geld hätten sie sicherlich mehr verdient dort. Also beide hätten sicherlich mehr Geld verdient. Nur ob man das will, ist halt die Frage. Und bei Barella sind ja Unsummen kursiert, die angeblich verdient hätte auf die nächsten 4 Jahre. Aber gut, er hat sich zum Glück dagegen entschieden. Und
man muss aber auch sagen, bei Inzaghi natürlich, ein Theo Hernandez hätte er ja niemals zu Milan gekriegt. Also beide mussten wechseln, damit sie nochmal zueinander finden. Und sei es auch in der Wüste.
Sollen sie in der Wüste bleiben, alles gut. Ich wünsche ihnen viel, viel Spaß dort.
Aber wenn wir jetzt darüber sprechen und dir der Transfermarkt grundsätzlich erstmal nicht gefällt in der Serie A, was sagst du denn bei deinem Verein, bei Inter Mailand? Ist ja nicht sonderlich viel passiert, wo man jetzt irgendwie groß danach sprechen würde, die Saison wird jetzt noch besser als je zuvor oder man würde sagen, oh Gottes Willen, mit dem Kader holt man gar nichts. Ist irgendwie so nicht viel verändert, der Kern ist geblieben. Ist das irgendwie so ein Null-Transfermarkt für Inter gewesen gefühlt, oder?
Das täuscht ein bisschen, weil man gewisse Spieler schon vorher fix gehabt hat. Man hat Luis Enrique geholt, man hat Sucic von Dynamo Zagreb, also man hat vorher schon den einen oder anderen Transfer quasi fixiert gehabt, deswegen ist es im Sommer jetzt gar nicht so groß aufgekocht. Aber ja, der Fokus lag sicherlich darin, den Kern des Kaders zu halten und der Kern des Kaders stand im Champions-League-Finale, auch wenn man sich an dem Tag vielleicht nicht von seiner besten Seite präsentiert hat. Aber ich glaube, so schlecht ist der Kader nicht, sonst kommt man dort nicht hin. Kann mich nicht mehr erinnern, hatte einen Vollrausch.
ich auch.
Der war notwendig. Der war notwendig.
Einen anderen. Aus anderen Beweggründen hatte ich auch einen.
Das glaube ich. Bei mir war es sehr, sehr viel Frust. Nee, deswegen... Täuscht, glaube ich, das Transferfenster von Inter ein bisschen, weil da viele Spieler vorher fix waren und weil man eben den Kernkader zusammengehalten hat. Man hat halt ein paar Waren mit einer Kanji getauscht, wo ich persönlich damit überhaupt kein Problem habe. Pavard ist meiner Meinung nach nie ganz bei Inter angekommen und ein Akanji ist ein Spieler, der noch einmal variabler ist. Also der kann ja wirklich unter Anführungszeichen dir 3, 4 Positionen auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau spielen. Deswegen bin ich eigentlich mit dem Transferfenster von Inter doch zufrieden. Ärgerlich ist für mich noch immer das Lookman-Thema. Und das hätten sich auch viele Inter-Fans irgendwie hätten den Wunsch gehabt. So einen, bam, einen richtigen Top-Transfer. Und Lookman wäre genau gewesen, gewesen. Genau. Und war überraschend, auf einmal steht ein Andy Diouf, den wirklich keine Sau kennt, der jetzt da irgendwie im Mittelfeld bei Inter spielen soll. Mal schauen, was daraus wird. Und der Zalewski-Abgang ärgert einige.
Ja, das ist bitter, aber ich fände gerade mit Blick auf Akanji, bin ich bei dir, ist ein Upgrade, ist eine Laie. Wenn ich das richtig sehe, im Wert von 1 Million, die ihr dafür zahlt, das ist völlig in Ordnung. Was mir nicht bewusst war, Akanji ist auch schon 30, hat so ein bisschen Babyface, deswegen hätte der für mich auch noch als 21 durchgehen können. In meinem Kopf dachte ich das auch irgendwie noch, weil ne, Akanji war auch damals bei Dortmund und so weiter, das ist alles noch nicht so lange her. 30 Jahre alt, dann doch irgendwie schon eine Ansage. Aber ja, es ist ein Transfer, wo man sagt, Preis-Leistung ist auf jeden Fall gegeben. Aber ja, mit so einem richtigen Banger-Transfer gab es nicht. Das wäre Lookman gewesen, bin ich bei dir. Und wirkte auch einfach schon so unfassbar fest. Es war irgendwie ja nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwie dann offiziell auch durch ist, was man so hörte. Und dann noch Wendung um 180 Grad. Aber dafür ist es typisch Mercato irgendwo auch wieder in Italien.
Ja, also wie gesagt, ich Aussagen gibt es ja mal dort, mal da, wer da.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall wo es Podcasts gibt.
Schuld ist, dass der Transfer nicht stattgefunden hat. Meine Theorie ist einfach, Atalanta hat nicht mit dem Geldregen für Retegui gerechnet. Deswegen hat man ihm ja angeblich im Winter schon das mündliche Agreement gegeben, du darfst wechseln. Daran kann sich jetzt bei Atalanta keiner erinnern. Er behauptet das Gegenteil. Und ja, die Summe, die am Anfang aufgerufen worden ist, war angeblich auch nie Thema. Und zum Schluss hat es dann geheißen, nein, eigentlich wollen wir gar nicht verkaufen. Deswegen, ja, mal schauen, wo er dann hinwechselt, mal schauen, ob sich die überhaupt noch, ob die zusammenfinden, Atalanta und Lookman, ob der überhaupt spielen wird. Ja, und wo er dann hinwechseln wird, das werden wir sehen, vielleicht wechselt er dann im Winter.
So hat es mich so ein bisschen daran erinnert an die Posse, die wir bei Juventus hatten mit Viktor Gyökeres. Ich glaube, den am heißesten, umworbensten Stürmer in diesem Sommer. Als ich dann gehört habe, Gyökeres zu Juve, da, also ist eine realistische Option und man sei sich wohl auch mündlich und Agenten und so weiter schon alle einig und es hängt nur noch an Sporting, dachte ich, geil, das ist genau so ein Banger-Transfer, wie bei euch Lookman gewesen wäre, wäre bei uns Gyökeres. Witzig übrigens, dass ich den einfach schon vor zig Jahren beim FC St. Pauli im Millerntor gesehen habe und heute ist er irgendwie der Top-Name im Transferkarussell zwischen United, Juve und Arsenal. Hast du nicht gesehen. Am Ende eben ist es Arsenal geworden und auch da war es genau so eine lächerliche Posse. Gyökeres wollte gehen, hat sich mit Juve geeinigt. Sporting hat wohl Juve gesagt, das kriegt man irgendwie hin. Dann hat Sporting doch mehr gewollt als vorher veranschlagt. Dann hat man gesagt, man will den gar nicht gehen lassen. Am Ende geht er zu Arsenal für bisschen mehr, als man von Juve gewollt hatte, was Juve nicht berappen konnte, weil es dann auch einfach zu viel war. Am Ende kursierten dann 90 Millionen Euro im Raum und das war für Juve auch einfach nicht stemmbar in diesem Sommer, egal wen man noch verkauft gekriegt hätte. Von daher hatte mich das so ein bisschen dran erinnert, Juve ohne Gyökeres und Inter ohne Nkunku wären bestimmt zwei Lookman. Namen gewesen, die die Serie A nochmal, Lookman, die Serie A auf jeden Fall nochmal aufgewertet hätten. Jetzt habe ich mich schon selber versprochen. Christopher Nkunku. Ja, Serie A. Top-Transfer, finde ich. Zum AC Mailand von Chelsea. Ich finde es ein Top-Transfer. Für einen 27 Jahre alten, und wir haben es in der Bundesliga gesehen, sehr guten Stürmer, wenn er sich wohlfühlt. Und es ist nicht absolute das erste Mal, dass in der Premier League Stürmer auch nicht glücklich werden. Deswegen, die erleben dann in einem anderen Land vielleicht eben ihren zweiten Frühling. Und das hast du bei einem Timo Werner gehabt aus deutscher Sicht. Das hast du bei etlichen Spielern gehabt, die aus warmen Ländern wie Spanien, Italien, Portugal kamen. Und das könnte mit einem Kunku auch so sein. Meine These ist, Top-Transfer wird Milan bringen.
Na, definitiv, es kann der neue Pulisic sein.
Oder so.
Das, also wie gesagt, es kann der neue Pulisic werden, sagen wir es so. Bei ihm, weil der war ja dann auch kurz Thema bei Inter, eben dann als Lookman-Ersatz quasi, wie das mit Lookman dann schon am Brechen war. Der hat ein bisschen Verletzungsprobleme und da habe ich immer ein bisschen ein Bauchweh. Hat Pulisic eigentlich auch, muss man sagen, der war ja bei Chelsea nur verletzt und bei Milan letzte Saison definitiv der beste Spieler. Kann natürlich auch mit dem passieren, kann sein, dass da wieder Milan ja einen guten Griff von Chelsea gemacht hat, das wäre nicht der erste Deal, bei dem Milan ja sehr, sehr gut in den riesigen Bauchladen von Chelsea quasi zupackt. Gebe ich dir recht, ist trotzdem für mich jetzt auch nicht so ein riesen Drop-Transfer, eben aufgrund der extrem schwachen Saison und verletzungsbedingten Saison, die er bei Chelsea hatte.
Das stimmt zwar, ich glaube aber trotzdem, der Name Nkunku bei Milan in der Serie A ist ein Plus und ist ein Gewinn für die Liga am Ende des Tages. Also ich gehe auch davon aus, dass er eine gute Saison bei Milan haben wird. Natürlich muss man ihm am Sportlichen am Ende messen. Aber der Name schadet zum Beispiel der Reputation der Liga auch schon mal nicht. Und generell, wenn du einen Milan-Fan fragst, das können wir demnächst sehr gerne machen, wenn man die vor dem Sommer gefragt hätte, wie wärst du mit einem Transferfenster einverstanden, in dem Nkunku, Riqui, Rabiot und Modric kommen? Ich glaube, ich hätte die meisten gesagt, klingt solide, nehme ich. Von daher hat Milan in meinen Augen auch mitunter den noch am besten Mercato gehabt, auch vor allem aus Fansicht.
Weiß ich nicht. Weil du musst mal den Aderlass anschauen, den sie hatten. Spieler, die sie abgegeben haben, und sie haben ja einen Reinders abgegeben, der sicherlich mit Pulisic letzte Saison ja definitiv der Beste war. Sie haben da eben einen Hernandez abgegeben, sie haben da einen Malik Ciao abgegeben, also sie haben da schon einen ziemlichen Aderlass auch hingelegt, weißt du, was ich meine? Und ich glaube,
aber auch viele gut dafür gesagt, bekommen.
Definitiv.
Also gerade Malik Ciao für 35 Millionen verkauft bei 18 Millionen Marktwert. Nach England halt, weil da das Ölgeld bei Newcastle locker sitzt. Also dann würde ich es auch machen. Natürlich tut's weh, aber für 35 Millionen tut's doch deutlich weniger weh.
Ist vollkommen klar. Also wie gesagt, die haben richtig, also wirklich sehr, sehr gutes Geld gemacht. Aber wenn du es eben, ja, wenn du es jetzt anschaust, auch ein Reinders, auch für den mega Kohle kassiert. Das war ein Riesendeal für die natürlich. Ne? Aber wenn ich jetzt rein die Spiele 1:1 vergleiche, sehe ich jetzt nicht wirklich eine Verbesserung bis jetzt. Sage ich das so, wie es ist.
Der Transfermarkt dieses Jahr fand ich vor allem eine Sache sehr, sehr spannend. Und zwar Atletico Madrid hat sich einfach dreifach aus der Serie A bedient mit González von Juve, Ruggeri von Atalanta und Raspadori von Napoli. Deine Einschätzung, wenn man gerade mal so schaut und wie wichtig sich die Ligen nehmen. Klar, Premier League redet von sich immer als die beste Liga der Welt, stempelt alle anderen Ligen immer so ein bisschen ab und kauft dann die Ligen leer. Spanien, La Liga sieht sich ja auch immer noch sehr, sehr hoch, aber zeigt ja, wenn ein Verein wie Atletico Madrid irgendwie ihren ganzen Transfermarkt in Italien verbringt, da schaut man dann ja schon so ein bisschen auf unsere Liga. Also wo siehst du die Serie A in den Top 5 Ligen gerade so positioniert?
Vielleicht durch die Serie A-Brille, aber definitiv noch auf Platz 2. Wenn man sich einfach die letzten drei Jahre, wenn man sich die letzten drei Jahre anschaut, egal ob das eine Champions League war, ob das eine Europa League war oder eine Conference League, da hat Italien immer einen schlanken Fuß gemacht. Die haben da immer einen guten Auftritt gemacht, die haben sich gut verkauft, haben ja die Großen geärgert, haben ja leider Gottes Inter zweimal ein Finale verschissen, aber auch Atalanta mit der Europa League oder die Roma mit der Conference League. Fiorentina war da auch immer gut dabei. Also, was halt der Vorteil von der Serie A gegenüber einer Primera Division, einer deutschen Bundesliga ist, ist einfach, dass vielleicht der ganz, ganz große Top-Top-Verein, der wirklich im allerobersten Regal steht, fehlt. Aber dafür hast du sehr viele im zweiten Regal stehen. Und da hast du eine unglaubliche Dichte. Und ich glaube, deswegen lieben auch unsere Zuhörer diese Liga so sehr. Weil du hast nicht ein Bayern, das und da Fixmeister wird quasi. Außer es passiert eine Wunderwuzi-Saison von Leverkusen. Oder irgendein PSG, wo vorher schon klar ist, wer Meister wird. Du kannst in dieser Liga die Sette Sorelle, auch wenn da mal viele raus und reinfallen, oder ob die Fiorentina, eigentlich sind sie ja dann jetzt schon die Otto Sorelle mittlerweile wieder, weil ja Atalanta da dazugestoßen ist. Deswegen glaube ich und sehe ich die Serie A noch immer als die zweitwertvollste und zweitbeste Liga der Welt. Und sämtliche Statistiken geben mir oder uns beiden da ja auch recht. Also ich glaube, die 5-Jahres-Wertung, da sind sie ja noch immer auf Platz 2. Und ich bin mir auch sicher, dass die italienischen Clubs auch dieses Jahr international oder auf europäischer Bühne ja, sich wieder recht gut präsentieren werden.
Absolut, bin ich auch komplett bei dir. Vor allem zweiter Platz war auch genau das, was ich im Kopf hatte. Premier League, klar, auf der Eins, da sind wir uns, glaube ich, auch beide einig. Mich hat es gerade auch richtig nochmal so Nostalgie-Flash gegeben, als du Primera Division gesagt hast. Musste ich mich an alte FIFA-Zeiten erinnern. Mittlerweile ist es ja die La Liga in Spanien. Aber es war so viel schöner, nochmal Primera Division zu hören. Das ist für mich auch so meine Kindheit, Jugend, wie Fußball früher war, fand ich gerade wirklich schön. Also das meine ich ernst.
Hast du vollkommen recht, aber da kicken halt meine 35 Jahre anscheinend.
Ja, Lega BBVA. Und nicht La Liga Santander oder wie es auch mittlerweile jetzt heißt. Die Ligue 1 heißt ja mittlerweile McDonald's. Premier League ist heißt? Premier League, glaube ich. Barclays ist es ja nicht mehr. Das war es ja früher.
Genau.
Die Bundesliga ist die einzige, die wirklich auf jeden Fall nur Bundesliga heißt. Und in Italien haben wir ja ab dieser Saison nicht mehr TIM, nicht mehr der Telekommunikationsanbieter Serie A TIM, sondern Envy Live, genau. Serie A Eni, wie man jetzt auf den Trikots liest. Ja, ich würde gerne noch auf zwei, drei Namen im Transferfenster eingehen, mit dir zusammen. Und zwar ist der eine Rasmus Højlund, 22 Jahre alt, Stürmer, kommt von Manchester United. United hat momentan so ein bisschen das, was man früher als HSV-Gen beschrieben hat in meinen Kreisen. Gute Spieler gehen in den Verein und werden so schlecht wie der Rest. Und ich glaube, ein Højlund tut gut daran, weggegangen zu sein. Wurde kurz zu Juve gelinkt, hätte ich auch gerne genommen. Am Ende zu Napoli für stolze 6 Millionen Euro Leihgebühr.
Ist gestört, aber ja.
Muss man auch zahlen wollen. Ja, also da tat es mir dann ein bisschen weniger nicht leid, dass er nicht gekommen ist. Also 6 Millionen Euro Leihgebühr ist dann doch sehr, sehr happig. Aber grundsätzlich Topspieler, 22 Jahre alt. Und gute Verstärkung für Napoli, die, wie du gerade gesagt hast, mit den Otto Sorelle wirklich eine sehr schwierige Aufgabe haben bei der Mission Titelverteidigung. Und mittlerweile ist ja auch unsere Saisonprognose raus und wir beide sehen Napoli ja auch nicht als kommenden Meister. Bei mir ist die Motivation vor allem auch dahinter, dass ich nicht glaube, dass Conte es schafft, zweimal hintereinander Meister zu werden mit Napoli und einfach einbrechen wird. Und da, sag ich, sind die Transfers sehr durchwachsen. Also ein De Bruyne, ein Top-Name, aber da glaube ich auch nicht, dass der so performen wird, wie alle denken. Ein Højlund ist dann am Ende auch nicht die Top-Transfer-Verstärkung für den zweiten Scudetto, wenn du guckst, dass du Inter Mailand, Juventus, Milan dahinter hast. Aber grundsätzlich würde mich mal deine Meinung zu Rasmus Højlund interessieren.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde er ja der geholt, nachdem sich Lukaku verletzt hat. Lukaku ist ja, längere Zeit raus, ich glaube bis Dezember, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und dann wurde der ja quasi unter Anführungszeichen ja, am letzten Drücker geholt. Ja, da wird United nicht ganz blöd sein und sagen, ja, könnt es gerne haben, wir haben keine Verwendung für den, aber der kostet. Ich hätte mir auch gedacht, dass der Schwierigkeiten haben wird. Dass ihm das Ganze, weil man muss das so sehen, ich verfolge den Jungen doch ein bisschen länger, weil der ja früher bei Sturm Graz war. Und ich als Österreicher habe natürlich Sturm Graz immer mitverfolgt, bin auch Sturm-Fan, was Österreich betrifft. Dann kam der Sprung zu Atalanta und dann sofort zu United. Das ist ja innerhalb von kürzester Zeit gegangen. Der ist ja 22 zur Sturm gewechselt und ich glaube im August 23 war der schon bei United. Also der hat sehr, sehr schnell, also der hat seine Koffer nie ausgepackt und dass der Sprung zu schnell war, das habe ich mir gedacht. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, vielleicht versandet der Junge, ja. Und ja, jetzt muss ich aber sagen, jetzt habe ich am Wochenende das Napoli-Spiel verfolgt und der war schon gut. Also der weiß schon, wo das Tor steht.
Ihm eingestehen.
Ja. Also der hat das ja, schon top. Nicht schlecht gemacht, Debüt, der Junge. Deswegen, ja, guter Transfer, aus einer Not heraus wahrscheinlich geboren, aber kann voll aufgehen. Ist so.
Ja, stimme ich dir auch dazu. Ich glaube trotzdem nicht, dass Napoli in ihm den Spieler gefunden hat, der einen zweiten Scudetto in Folge sichern kann. Aber definitiv ein guter Transfer, gerade mit dem Ausfall von Lukaku. Teuer, aber sagen wir mal so, Napoli wird es haben und es verschmerzen können, das gezahlt zu haben. Bei dem knauserigen De Laurentiis wird auf jeden Fall kein Euro verschenkt. Die werden sich da sehr sicher gewesen sein, dass er passt. Und ohne Antonio Contes, ja, wird da auch nichts passieren. Also mit Conte und De Laurentiis hast du da wirklich zwei ganz sture Leute, sehr konträr zueinander, wo der eine knauserig ist und konnte gerne so viel Geld ausgeben könnte oder wollte, wie er in seinen Händen rausschaufeln könnte.
Wahrscheinlich hat Conte wieder mit einem Abgang gedroht, wenn der nicht kommt. Also schauen wir mal, was, ja,
nicht auszuschließen,
was war, aber ja.
Dann wäre ein Name mit wilder Vergangenheit in der Serie A, auch so ein bisschen als enfant terrible verschrien. Nicolo Zaniolo kehrt zurück nach Italien von Galatasaray per Laie zu Udinese. Der Spieler, der mal früher eine etwas größere Hoffnung in Italien war, konnte sich ja nie wirklich beweisen, nie wirklich durchsetzen, ist dann in die Türkei, nicht böse gemeint, so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. Jetzt wieder da bei einem kleinen Verein in Italien. Glaubst du, dass er sozusagen nochmal Fuß fassen kann in Italien, in der Serie A und sich nochmal sogar für die Nationale empfiehlt?
Nein. Ganz, ganz klares Nein. Der Junge ist mittlerweile auch, glaube ich, schon 26. Nur mehr am absteigenden Ast. Letztes Jahr noch bei der Fiorentina geliehen gewesen, da nichts gezeigt, und ich glaube, der wird auch bei Udine jetzt nichts zeigen. Wahrscheinlich hat er wieder, oder kann sein, dass er zwei, drei gute Aktionen hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der definitiv nicht auf einem konstant guten Level performen wird. Der Zug ist abgefahren, vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt mit seinen Verletzungen, aber ich denke, und ein Vogel hat er definitiv auch. Da hat, ich glaube, er hat auch seine Mutter als Managerin, die da auch immer irgendwie meint, sie muss da
ja
mitmischen.
Stichwort Rabiot fällt mir dazu auch noch ein. Also ja, wie gut das immer funktioniert.
Also ich denke, das wird nichts mehr mit dem guten Herrn.
Keine Chance, sagst du.
Glaube ich nicht.
Ich werde diesen Moment, wenn er diese Saison explodiert, diesen Moment aus dem Podcast werde ich dir am Ende der Saison nochmal vorspielen, wenn er dann irgendwie doch noch mal in die Nationale rutscht. Klipp ich mir raus.
Es kann sein, dass er in die Nationale rutscht. Das heißt aber mittlerweile nicht, dass das ein Qualitätszeichen ist. Muss man leider Gottes sagen. Sondern vielleicht ein Akt der Verzweiflung. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man du keine Übersaison von ihm präsentieren wirst. Nächstes Jahr im Mai.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, sage ich dir ehrlich. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, bei einem kleinen Verein sich dann noch mal ein bisschen in den Vordergrund spielen zu können, weil bei Udine er schon einer der bekannteren Namen ist. Allerdings, ob er den großen Durchbruch jetzt machen wird, würde ich jetzt mich auch nicht meine Hand ins Feuer für legen. Transfers, die mir noch extrem wehgetan haben, nicht nur aus Serie A-Sicht, sondern auch aus Juventus-Sicht, sind Nicolo Savona, der zu Nottingham Forest gegangen ist, noch ganz kurz vor Transferschluss. 22 Jahre alter Rechtsverteidiger für 13 Millionen Euro weg. Alles daran ist eine Katastrophe. Junger Verteidiger, Italiener, 13 Millionen Euro. Alles schlecht gemacht, was man schlecht machen konnte. Und mit Nottingham Forest ja auch rein qualitativ nicht verbessert. Also kein guter Transfer für irgendeine Seite außer für Nottingham Forest, die haben guten Spieler bekommen, für relativ kleines Geld. Aus italienischer Sicht Katastrophe.
Mhm. Bin ich zu 100% bei dir. Deswegen mag ich den Transfer, macht auch nicht so sehr dieses Jahr.
Timothy Weir haben wir auch verloren. Zu Olympique Marseille.
Ja.
Doch, tut weh.
Tut er das weh?
Doch. Ja,
wirklich?
Tut weh. Ja, tut weh. Ich habe auch mit anderen Juventus-Fans gesprochen. Weir tut weh. Auf jeden Fall. 25 Jahre alt und hat jetzt nicht schlecht gespielt. Den hättest du nicht abgeben müssen. Auf gar keinen Fall. der war mal ein bisschen kreativer, ein bisschen schneller unterwegs als Spieler, die geblieben sind.
Okay.
Also, muss ich wirklich sagen. Also, der einzig gute Transfer, wo ich wirklich sage, wo ich wirklich sagen muss, okay, das hat mal wieder, war so ein typischer Juve-Transfer, wie man es eigentlich aus der Marotta-Ära kannte, war Jonathan David. Hatte ich vorher ein paar Mal gehört, aber nicht richtig auf dem Schirm. 25 Jahre alt von Lille. Ablösefrei bei einem Marktwert von 45 Millionen Euro. Ist ein sehr, sehr guter Transfer. Ob er funktioniert, Kanadier, glaube ich, in Italien, wird sich zeigen.
Ja.
Aber erstmal von den Statistiken, die es über ihn gibt, vom Spielerprofil, von der Bulligkeit, die er hat, die du in Italien auch teilweise eben brauchst bei sehr defensiv stehenden Mannschaften. Ein Transfer, wo ich echt gespannt bin, ob der einschlägt. Nach den ersten Spieltagen, muss ich sagen, macht seinen Job gut. Jetzt nicht überragend, aber auch nicht so, dass man irgendwie die Tendenz erkennen könnte, dass es ein Flop wird. Bei Openda beispielsweise, Name sagte mir mehr als David. Ob der jetzt aber besser performen wird, würde ich jetzt auch nicht direkt sagen. Also es war auch so ein bisschen so das Ding um die Vlahovic-Posse bei Juve. Geht er, bleibt er? Wer will ihn überhaupt haben? Wie weit muss Juve mit dem Preis runtergehen für jemanden, für den sie zig Millionen ausgegeben haben damals? Also ja, schwierig, sag ich mal.
Also bei David bin ich bei dir. Der war ja bei einigen Top-Vereinen am Zettel, weil es war schon länger bekannt, dass der ablösefrei Lille verlassen wird. Der war ja bei einigen Vereinen irgendwie am Schirm, auch bei Arsenal, wie das mit Gökeres eben noch das Hin und Her war, angeblich auch bei Inter, also da waren mehrere Vereine. Halte ich aber auf jeden Fall für einen guten Deal. Ich denke, da wird Juve genau nichts falsch gemacht haben, weil Kohle kriegst du für den sicherlich allemal noch, sollte der nicht funktionieren. Ich finde es auch gut, dass Juve Cansezao verpflichtet hat. Ich mag den kleinen Typen.
War mir auch sehr wichtig.
Wirbelt da schön brav auf der Seite.
Was ja, der mit Deutschland auch gemacht hat, im Länderspiel gegen Portugal. Ja. Das war auch der Moment, wo ich wirklich dachte, bitte holt den einfach, weil danach hieß es ja, er äußert sich jetzt natürlich während der Länderspielpause nicht und Juve hat nicht mehr viel Zeit, da irgendwie die Option zu ziehen. Also oh, bitte, also wirklich. Also, dass man da zweimal überlegt, ist schon...
Ja. Nein, Top-Deal.
Kritisch, ja.
Sehr, sehr guter Deal, vor allem für 32 Millionen Ablöse. Und er hat gezeigt, dass er es kann, dass er richtig Betrieb machen kann, halte ich für einen sehr, sehr guten Deal seitens Juve, wirklich.
Besseren Transfermarkt als Milan, sagst du?
Ja, weil Juve hat das abgegeben, wo nicht so richtig Verwendung da war, eben mit einem Gonzalez, mit einem Douglas Lewis. Das waren jetzt alles keine richtigen Leistungsträger, Gott, weißt du, was ich meine? Ich habe auch einen Weah nie jetzt so stark gefunden. Und deswegen, die haben sich entledigt von den Spielern, die jetzt nicht wirklich eine tragende Stütze waren. Und ein, ich habe gesagt, im Vergleich zu Milan, ein Reinders, ein Hernandez, das waren definitiv, ich sage mal, Grundpfeiler in diesem Team. Und Juve hat ja eher, ich sage mal so, das fragile weggegeben und sie finde ich gar nicht so schlecht verstärkt. Also ich finde, Juve hat einen besseren Transfermarkt gehabt als Milan.
Ich war vor allem erstmal beruhigt, dass es keine Wechselposse um Kenan Yildiz gab. Das ist ja das, womit man am meisten rechnen muss, weil es ist mit Abstand der beste Spieler, den wir gerade haben.
Das kommt noch.
Ja, wird kommen, so wie...
Das kommt noch, der ist
ja,
so gut.
Ja, so wie wir jedes Jahr die Diskussion über Paulo Dybala hatten, wohin der als nächstes geht, wird es sich auch mit ihm soweit ziehen. Aber ich fand sehr gut, dass Juve sehr schnell klargemacht hat, dass das nicht zur Diskussion steht. Dass er nicht zum Verkauf ist und auch Yildiz selber gesagt hat, dass er keine Intention hat, Juve diesen Sommer zu verlassen. Da waren auch wirklich ruhig. Selbst die italienischen Gazetten, die ja wirklich aus jeder Mücke einen Elefanten machen, haben es nicht geschafft, da irgendwie Unruhe reinzubringen. Und als klar war, dass diese Stütze dann auch bleibt, konnte es eigentlich nur ein guter Transfer-Sommer werden, muss man auch sagen. Obwohl mir auch noch andere Abgänge wehgetan hätten, wenn sie passiert wären, um Gatti beispielsweise zu nennen. Da war mir auch wichtig, dass er bleibt. Vielen Juve-Fans sehr wichtig, weil er auch diese Mentalität hat, die du wieder brauchst. Und wenn wir gleich über die Spiele sprechen in der Serie A, ist es auch genau das. Juve hat auch wieder mehr dieses Fino alla fine, diese Mentalität unter Tudor. Und da brauchst du Spieler wie Gatti und auch wiederum Techniker wie Yildiz. Und die neuen Spieler, sag ich, Hälfte wird funktionieren, die Hälfte wird nächsten Sommer wieder verkauft.
Mag sein, aber ich finde, ihr habt euch gut verstärkt. Machen wir den Ersatz zu, den wir gerade dazu. Es wird, glaube ich, an der Zeit, dass wir mal eine kurze Pause machen. Holen wir uns ein Espresso und dann machen wir weiter.
Werbung.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Zurück aus der Pause und der Ball rollt wieder in dieser Saison. Wir haben jetzt schon über den Transfermarkt gesprochen, aber müssen natürlich auch aufs Feld schauen, nicht nur was drumherum passiert. Und da machte den Anfang die Nationale, die mit Neutrainer Gennaro Gattuso wieder zurück ist. Und wie? 5-0 beim ersten Spiel. Endlich mal Fronten klargestellt, wer Italien ist und welches Team man einfach schlagen muss. Und endlich auch mal in einer Höhe, wie man es auch erwartet, von einem Team, das vorhat, zu einer Weltmeisterschaft zu fahren.
5-0 war mega. War Estland. Ja, das muss man sagen, es war halt nur Estland, aber wahrscheinlich hätte ein Spalletti dieses Spiel 1-0 gewonnen.
2-1, wir hätten natürlich einen kassiert.
Stimmt. Aber ich glaube, uns steckt allen noch der Schreck in den Knochen vom Israel-Spiel. Was war das für eine kranke Partie? Also, ja. Viel mehr Patzer geht nicht. Also das hätte Inter hinlegen können, das Spiel, aber das war ja sehr verrückt. Wobei man sagen muss, viele haben ja gesagt, ja, die armen Israelis und sie hätten sich mehr verdient und so weiter und so fort. Also, wenn du so viel Glück hast, dass du in einem Spiel zwei Eigentore geschenkt bekommst, dann hast du schon sehr, sehr viel Glück gehabt. Weil viele meinen, es hat das Quäntchen Glück gefehlt eben und Israel hätte da einen Punkt entführt oder sogar drei Punkte. Ich finde, denen hat genau gar kein Glück gefehlt. Ich finde, die hatten schon sehr viel Glück.
Ja, ich muss schon sagen, es war ein sehr starker Auftritt der Israelis. Nicht zuletzt, weil, ich meine, wie du es gerade selber sagst, wir haben bis zum Schluss gezittert. Allein, dass sie uns so ja, zum Zittern gebracht haben, zeigt, dass sie gefährlich waren. Und die Angriffe waren auch gefährlich. Und du hast es auch gemerkt, als es dann das 4-3 gefallen ist durch ein Eigentor, das sie aber auch so ein bisschen erzwungen haben, weil sie Italien dann gepresst haben, dass mein Gefühl schon war, okay, da fällt dann gleich noch das 4-4. Und dann fällt auch kurze Zeit drauf das 4-4, weil die nicht locker gelassen haben. Und von daher kann man schon sagen, die hätten sich einen Punkt verdient gehabt, weil wir uns auch zu doof angestellt haben. Letztendlich hat sich Gott sei Dank dann die individuelle Qualität durchgesetzt und wir konnten doch nochmal zurückkommen und das Spiel 5-4 gewinnen, womit wirklich, glaube ich, die wenigsten gerechnet haben, wenn man vor dem Spiel gesagt hätte, dass es so knapp werden würde.
Definitiv. Definitiv. Aber ja, war ein Pflichtsieg.
Also ich meine, 81. Minute, 4-2, war so, okay, gut, durchatmen, wir holen die drei Punkte. Und dann wirklich 87., 89. und 90. plus 2, dann doch noch das Tor für Italien. Verrückt. Ich glaube, eins der verrücktesten WM-Qualifikationsspiele aller Zeiten. Das wird in die Geschichte eingegangen sein.
Definitiv. und wird ewig in Erinnerung bleiben bei Israelis wie den Italienern.
Guter Sturm ist gut, schlechte Abwehr. Ja, auf jeden Fall. Natürlich muss man auch sagen, das Spiel war in Ungarn. Ich glaube, wenn mit der Performance vor heimischer Kulisse und dann nochmal in einem vollen Stadion, da hätte die Hütte aber richtig gebrannt. Also vielleicht am Ende gar nicht so schlecht aus unserer Sicht, dass das Spiel in einem halbleeren Stadion in Ungarn stattgefunden hat und nicht vor 30.000 Israelis. Ich glaube, das wäre deutlich schwieriger geworden, das Ding dann zu holen. Aber ich muss grundsätzlich sagen, Gattuso war, glaube ich, bei uns allen nicht der erste Guess, als es darum ging, wer Italien übernimmt. Fand es jetzt nicht schlecht, war für mich natürlich aber auch nicht die Wunschlösung. Ich glaube, für dich auch nicht. Aber was man sagen muss, einfach nach den zwei Spielen und wenn man Eindrücke im Training gesammelt hat, die Spieler scheinen wieder mehr Spaß zu haben, sowohl am Fußball als auch im Training. Das ist wohl so ein bisschen am Ende mit Spalletti nicht mehr vorhanden gewesen. Das hat sich wohl irgendwie nur noch wie ein Kaugummi gezogen. Frischer Wind tut da ja bekanntlich immer gut. Und ich glaube auch, dass Gattuso eben diese Grinta, diese Entschlossenheit, diesen Kampfgeist, den er ja wirklich immer auf dem Platz verkörpert hat und auch als Trainer. Ich habe neulich einen Ausschnitt gesehen, wo er da ins Interview gegangen ist und sich mit dem einen Journalisten angelegt hat. Wir werden das nachreichen in unserer Story. Toller Ausschnitt, wie er mit ihm diskutiert und ihn anblökt. Dann ist es das, was Italien braucht. Und gerade in einer WM-Qualifikation, in der die Norweger davon eilen und man als Zweitplatzierter wieder in die gefürchteten Playoffs muss.
Ja, also die Norweger, ich weiß nicht, ob man die einholen kann. Das sage ich da so, wie es ist, weil das, was die da abfeuern, ist einfach nur krank. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man ins Playoff geht.
Es gibt nur eine Möglichkeit, wie du den Norweger überholst. Es ist ganz einfach. Norwegen ist 6 Punkte vor Italien. Wir haben ein Spiel weniger. Ganz einfache Rechnung. Jedes Spiel müssen wir gewinnen und das Spiel gegen Norwegen möglichst hoch. Ganz einfach. Und alles andere, was nicht so passiert, Playoffs, wenn überhaupt.
Aber Norwegen hat eine Tordifferenz von 24-3.
Aber ist es das Torverhältnis oder das direkte Duell, das entscheidet?
Die haben Moldawien 11.
Ich glaube, es ist das direkte Duell. Und die Norweger haben uns zwar im Hinspiel auseinandergenommen, deswegen ist es wichtig, dass du im Rückspiel einen möglichst hohen Sieg einfährst und dadurch über das direkte Duell an Norwegen vorbeiziehst, weil die werden, glaube ich, keine Punkte lassen. Außer vielleicht haben die eben auch mal einen schwierigen Abend gegen Israel, spielen nur unentschieden. Das wäre so die einzige Hoffnung, wo ich sage, Norwegen könnte Punkte lassen. Oder eine wichtige Stütze wie Haaland fällt aus oder so. Aber in der Konstellation, wie die jetzt sind, verrückt. 10 Tore, glaube ich, haben die gemacht.
11-1. 11-1 gegen Moldawien.
Ja, wer hat noch nicht, wer will nochmal. Das ist verrückt. Das waren so früher die Ergebnisse.
Ja,
definitiv. Das waren früher so die Ergebnisse bei so Deutschland gegen San Marino Testspiele, wo dann irgendwann die FIFA gesagt hat oder UEFA auch, ja, solche Spiele wollen wir nicht mehr haben. Ja, Pustekuchen, hast du weiterhin.
Pass auf.
Was kommt jetzt?
Schafft es in Italien oder schafft es nicht?
Zur WM oder Gruppensieger?
Zur WM. Also Gruppensieger glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube nicht, dass sie ein 4-0 gegen Norwegen holen werden. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zur WM.
Das Problem ist, ich würde jetzt erstmal reflexartig mit Ja antworten. Wenn ich dann aber ein bisschen drüber nachdenke, wir sind einfach das Land, das in den Playoffs immer mehr zu verlieren hat, egal gegen wen man spielt. Vielleicht, nur vielleicht, ist es aber von Vorteil jetzt, dass man die letzten beiden Playoff-Versuche zu einer WM nicht gepackt hat. Weil man wäre jetzt nicht mehr die erste Mannschaft, die es nicht zu einer WM schafft. Und das könnte etwas Druck rausnehmen und qualitativ sind wir dann einfach gut genug, zur WM zu fahren. Von daher sage ich, wir packen's. Unter sehr viel Blut, Schweiß und Tränen, die wir lassen werden. Aber das sind wir ja irgendwo auch schon gewohnt, gepeinigt von dieser Mannschaft zu werden. Spätestens nach dem 5-4 gegen Israel wissen wir schon mal, wie das so mit dem Bluthochdruck aussehen kann. Aber wenn du mich jetzt nach einem Ja oder Nein fragst, sage ich ja, wir fahren zur WM. Was glaubst du?
Sehr gut, bin ich bei dir.
Puh, hoffentlich haben wir recht.
Ich brauche dazu gar nichts sagen, ich unterschreibe genau das, was du gesagt hast. Ich glaube, dass der Druck im Playoff ein bisschen raus ist. Natürlich ist Druck da, dass du es endlich wieder packst, aber die Favoritenrolle ist definitiv. Also du hast nicht mehr den Favoritenstempel. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, der dieses Jahr oder ja, dieses Mal Italien zugutekommt.
Und man hat die letzten Playoffs zu einem wichtigen Turnier, und zwar zur Europameisterschaft, ja auch gewonnen. Auch das ist, glaube ich, nicht schlecht im Hinterkopf zu behalten. Vielleicht auch ein bisschen glücklich gegen die Ukraine, aber auf jeden Fall, Ukraine war das, glaube ich, aber auf jeden Fall verdient
sehr
damals.
Sehr glücklich.
Ja, aber auf jeden Fall trotzdem verdient. Auch wenn es am Ende glücklich war, aber verdient. Weil man hatte schon deutlich den besseren Fußball gespielt an dem Abend. Aber man hatte hier und da Glück. Muss man auch mal haben. Muss man auch mal.
Da war, glaube ich, eine sehr, sehr strittige Elferentscheidung, was ich mich erinnern kann. Die
genau, kurz vor Schluss, den es dann nicht gab.
Ja.
Genau. Da habe ich schon gedacht, das war's wieder. Also hör mir auf. Ich habe hier posttraumatische Belastungsstörung, wenn du das jetzt hier rausholst. Was ich richtig, richtig schön fand, und beides ist eine Dreierkonstellation. Das eine ist, beim 4:0 gegen Estland gab es ein Bild von einer Jubeltraube auf der Trainerbank. Und da lag Bonucci, Buffon und Gattuso sich in den Arm. Und das war wirklich ein Bild, wo mir das Herz aufgegangen ist und wo ich dachte, das ist wieder so eine Nationale, wo Charaktere involviert sind, die noch diese Mentalität mitbringen, was es heißt, gewinnen zu wollen. Alle drei. Und ich glaube, dass das entscheidend sein kann.
Was es heißt, Weltmeister zu sein.
Was es heißt, Weltmeister zu sein im Falle von Gattuso und Buffon, auf jeden Fall. Bonucci Europameister, auch dazu. Ja. Also sehr viel Titel und Erfahrung einfach mit drin und einfach noch nicht so lange weg, weil natürlich auch andere Nationaltrainer von Italien waren Spieler, meistens aber nicht die größten. Im Gegensatz zu Gattuso, Buffon, Bonucci muss man schon sagen, die haben Mannschaften und ja, Zeiten einfach auch geprägt. Und die sind noch nicht allzu lange her. Das ist, glaube ich, wichtig, gerade für die Jungspieler, die vielleicht sogar noch haben spielen sehen. Gerade Bonucci und Buffon haben ja wirklich vor kurzem gefühlt ja auch erst aufgehört.
Jupp.
Und dann natürlich die Dreierkonstellation Raspadori, Retegi und Moisken, die wirklich, weil Italien ja nie diesen einen Stürmer hat, der alles kurz und klein schießt, so eine Dreierkonstellation ist, wo jeder, wenn er trifft, es reicht, das Spiel zu gewinnen.
Also ich finde vor allem Retegi und Moisken kennen sich wahnsinnig gut da vorne. Moisken mit seinem, ich fackel nicht lange, ich schieß hin, was aktuell bei ihm ja sehr, sehr gut funktioniert. Retegi mit dem, ja, doch ein bisschen technisch versiertere wahrscheinlich von den beiden, der ihm, ich glaube, 3 Tore sogar aufgelegt hat gegen Israel. Also der war ja da sehr, sehr dienlich, muss ich sagen. Aber ja, der Sturm funktioniert definitiv und das ist etwas, was Italien in den letzten Jahren nicht hatte. Jetzt muss man nur schauen, dass man die Verteidigung in den Griff bekommt, weil die ist eher ja, durchwachsen. Genauso wie die rechte Seite.
Mit Bastoni, naja, Di Marco.
Ja, aber der Trottel Mancini war noch drin, ne? Und Di Lorenzo, wo ich sagen muss, dass die rechte Seite, auch wenn Politano da ein Tor gemacht hat, ein wichtiges, die rechte Seite war tot. Di Lorenzo und Politano, also das war vogelwild, was die da für eine Scheiße abzogen haben. Also die waren sowas von überfordert. Also da kann sich Gattuso noch viel, viel einfallen lassen und kann auch mal vielleicht an Herrn Politano sagen, dass man nach hinten arbeitet und mitverteidigen sollte und nicht nur daneben herlaufen sollte. Also da war sehr, sehr viel Schlechtes dabei, muss ich sagen. Und ja, also die linke Seite hat gepasst. Es ist ja auch Tonali relativ weit links, eben vor Di Marco immer irgendwie aufgelaufen, was ich ein bisschen seltsam gefunden habe. Aber die linke Seite hat gepasst, die rechte Seite meiner Meinung nach eine absolute Vollkatastrophe gewesen, ja.
Es ist hoffentlich nicht nur uns aufgefallen, sondern auch Gattuso. Die nächsten Spiele sind ja auch nicht allzu lange, lassen nicht allzu lange auf sich warten. Dann müssen auf jeden Fall die nächsten 6 Punkte eingefahren werden. Wir haben ja schon mathematisch dargelegt, wieso. Und ich glaube, dem ist dann auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin allerdings, wie wir auch gerade gesagt haben, eigentlich ganz guter Dinge. Aber bei Italien weißt du einfach nie, wenn es um eine Weltmeisterschaft geht. Letztes K.O.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft war das WM-Finale 2006. Das letzte WM-Spiel überhaupt, Gruppenphase 2014. Ich werde dir jetzt ersparen zu erzählen, wie alt ich da war bei den ganzen Ereignissen. Ich glaube, viele, viele, viele Italiener, die du für den Fußball begeistern möchtest, Kinder, haben Italien nicht bei einer Weltmeisterschaft gesehen. Und es ist essentiell für den italienischen Fußball an der nächsten teilzunehmen. Und auch wenn man mal guckt, wo sie stattfindet, in den USA, Mexiko und Kanada, große italienische Communities, die es dort gibt, die man auch aus Marketinggründen logischerweise, aber vor allem auch ihnen die Möglichkeit gibt, die Spiele der Azzurri mal live zu sehen. Allein dafür muss man sich da aufopfern und zur WM fahren.
Definitiv. Definitiv, und ich hoffe, dass das allein für die Serie A genauso stattfinden wird. Wenn man versucht, es sehr vor allem am amerikanischen Markt da Fuß zu fassen, die Amis für die Serie A, für den italienischen Fußball zu begeistern. Und natürlich ist ja eine Grundvoraussetzung, dass das auf Erfolg fußt, dass da Italien auch bei der WM in Amerika oder in den USA vertreten ist.
Und damit würde ich sagen, gehen wir in eine Pause und sprechen dann über die ersten 3 Spieltage in der Serie A und natürlich, Björn, du als Interista, ich als Juventino, über das Derby d'Italia, das am Wochenende stattgefunden hat. Bis gleich.
Werbung.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Derby di Italia oder wie The Zone getitelt hat, Traumtor-Festival von Turin. Unterschreibe ich. Absolut geiles Derby di Italia. 7 Tore. Vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, ich glaube vorletztes Spiel, war es schon ein 4-4, jetzt ein 4-3. Also das Derby enttäuscht auf jeden Fall nicht. Neutrale Zuschauer werden sich komplett freuen. In diesem Fall freue ich mich und du hast an dem Abend, glaube ich, ein bisschen weniger zu lachen gehabt. Aber lass uns über dieses Spiel sprechen, was wirklich begeistert hat, wenn man es sehen konnte.
Ja, was soll ich da dazu sagen? In der Inter-Community gibt es welche, die jetzt schon sehr, sehr laut motzen. Die sagen, ein Kivu muss raus und das funktioniert alles nicht, weil man jetzt doch, ich sage mal, 2 Niederlagen in Folge erfahren musste. Denen muss ich aber ganz klar widersprechen, weil Inter hat weder gegen Udine noch gegen Juventus einen schlechten Fußball gespielt. Ganz im Gegenteil, also Spielanteile waren deutlich, deutlich auf der Seite von Inter. Inter war das spielbestimmendere Team, hat mehr Spielanteile gehabt, war ja auch das bessere Team meiner Meinung nach. Und was Juve einfach geschafft hat, ist, sie schießen 4-mal aufs Tor und 4-mal klingelt es im Kasten von Jan Sommer. Und dieses Spiel wurde meiner Meinung nach wirklich von individuellen Einzelfehlern entschieden. 2-mal ein Jan Sommer und 1-mal eine Standardsituation mit der Flanke, die Bastoni echt dummerweise da unnötig verschuldet hat. Deswegen sehe ich das nicht so kritisch. Man hat verloren, es ist ein Derby d'Italia, was jeder gewinnen möchte. Aber spielerisch fand ich Inter dabei gerade nicht schlecht. Und deswegen, ja, wenn der Sommer da nicht so einen rabenschwarzen Tag hat, macht Juve auch da keine 4 Tore aus den Situationen, die sie sich herausgespielt haben. Weil den von Yildiz, darüber kann man noch diskutieren, ob er den halten muss. Das wissen wir dann du als Tormann beantworten. Aber das 4. Tor von Juventus, das muss er halten. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das hat auch einen XG-Wert, liebe Grüße an Max gehen raus, von 0,02. Also das Tor fällt nicht. Außer, ja, du hast Butterfinger und einen rabenschwarzen Tag, wie Jan Sommer an den Tag hatte. Was mich allerdings stört, sind zwei Dinge. Und zwar ein Lautaro Martinez an dem Tag komplett zum Vergessen, aber komplett zum Vergessen. Also wir waren quasi ja, zu zehnt, muss man aber auch sagen, Juve war zu zehnt, weil auch ein Vlahovic war nicht wirklich vorhanden. Mag sein, dass es an seinen Reisestand...
Gern geschehen, wir wollten es fair ausgleichen. Und fair, danke, dass ihr das auch so fair ausgleichen wolltet.
Bitte, dafür bringen wir Lauti. Nein, kann sein, dass es an den Reisestrapazen gelegen hat. Er hat doch die weiteste Anreise, sage ich mal, gehabt von der Länderspielpause. Aber der war nicht vorhanden. Und auch wenn viele sagen, ja, jetzt machen die Medien viel Wirbel um nichts. Ich fand den Torjubel von Thuram zu verhalten. Das ist ein fucking Derby d'Italia. Da hast du dir den Arsch abzufreuen. Da hast du zum Explodieren, zum Eskalieren. Und dann fuckt es mich auch noch ab, dass beim VAR-Check, wo Inter in der 92. hinten liegt, er nichts Besseres zu tun hat, als dass er mit seinem Bruder irgendwie grinst. Angeblich hat er zu seinem Bruder gesagt, lächelnd, sag doch gleich dem Schiedsrichter, dass es faul war, eben am Boni, wo dann eben kurz der VAR-Check war. Aber trotzdem, auch wenn er jetzt schon 3 Tore für Inter gemacht hat, ich möchte das nicht sehen. Du kannst nachher mit deinem Bruder oder mit den Mitspielern irgendwie Späßchen machen, ist alles kein Problem. Aber in diesen 95 Minuten am Platz hast du ein Messer zwischen den Zähnen zu haben. Und das muss ein jeder Fan spüren, das muss ein jeder Mitspieler spüren. Und hör auf mit dieser Grinserei, stört mich. Ist genauso wie bei einem Leao, finde ich.
Ja, ich bin da bei dir. Ich bin da komplett bei dir, weil es ist irgendwie so ein... nicht Trend, aber es ist eine Entwicklung, die man die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte schon immer mehr beobachtet hat, was halt viele Fans stört, weil wir sind leidenschaftlicher als die Spieler auf dem Platz mittlerweile, was ich vielleicht früher nicht unbedingt unterschrieben hätte, wenn man geguckt hat, dass ein Gattuso da für Milan auf dem Feld abgefeuert hat, Materazzi für Inter, wie ein Del Piero bei Juve ausgerastet ist bei Toren und vor der Kurve und alles war einfach so. Du hattest das Gefühl, die Spieler waren auch Fan von dem Verein und haben das zelebriert, als wären sie ein Fan, der auf diesem Feld jetzt stehen darf. Und das ist generell im modernen Fußball extrem verloren gegangen. Du hast immer mehr das Gefühl, da spielen 22 gut befreundete Millionäre gegeneinander, die sagen, ey, wir müssen ja jetzt hier am Wochenende gegeneinander spielen und klar, ich gewinne gerne, deswegen versuche ich hier auch heute zu gewinnen, aber mei, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und ich werde jetzt hier nicht so sauer sein. Das hast du aber bei den seltensten Spielern heutzutage noch, die wirklich angefressen sind nach Niederlagen oder wirklich euphorisch nach Siegen, also so übertrieben, wie es vielleicht du oder ich wäre. Das macht es so viel anonymer und du hast das Gefühl, die Spieler identifizieren sich nicht mehr mit dem Verein. Und ich dachte mir tatsächlich witzigerweise dasselbe, als ich die Szene gesehen habe, wie die beiden miteinander am Quatschen waren und am Lachen waren. Weil aus Kefrems Sicht kann ich das verstehen. So, Juve hat gerade das Tor gemacht. Aber von Marcus Thuram kann ich es nicht nachvollziehen, weil du hast gerade das Derby in letzter Sekunde eigentlich verloren und stehst dann da und grinst und lachst und das ist absolut nicht, was irgendjemand sehen möchte. Und genau dieser Punkt, den du meintest, während dieser 90, 95 Minuten hast du da einfach nur alles für den Verein zu geben und danach kannst du Späße machen, wie du lustig bist. bin ich bei dir. Und ich habe mich auch gewundert, warum sein Jubel bei seinem Tor nicht so groß war. Weil dachte ich erst, okay, vielleicht haben die Brüder sich abgesprochen, dass man es nicht übertreibt. Aber Kevin hat ja völlig normal gejubelt.
Genau. Der hat gejubelt.
Komisch. Und auch mit dem Tyram-Jubel. Es war so, also aus seiner Sicht kann ich alles verstehen. Der kleine Bruder, der den Großen dann im Derby ärgert. Aber aus Tyrams Sicht, jemand, der Stürmer bei Inter Mailand ist, der Meister werden möchte, der in der Champions League weit kommen möchte, hat ein bisschen eine andere Mentalität zu zeigen. An dem Tag war sein jüngerer Bruder eindeutig der professionellere Fußballer.
Definitiv. Da muss ich aber echt was für Lauti eintreten, auch wenn ich ihn zu Recht in diesem Spiel gescholten habe. Aber bei dem merkst du es. Der Typ ist richtig, richtig pisst, wenn da was nicht funktioniert, wenn da Inter verliert. Es gibt noch solche Spieler, auch in den Reihen Inters, genauso wie.
Aber der ist aber auch schon länger da.
Ja, klar.
Genau, und das ist wichtig. Also auch ein Çalhanoğlu hat die Tore ja auch zelebriert wie sonst was. Auch der ist schon ewig dabei.
Extrem. Auch ein Barella ärgert sich jedes Mal aufs Neue, ein Di Marco. Aber wie gesagt, das von Thuram, nein, finde ich nicht, dass da die Medien übertreiben oder die Interfans übertreiben. Du hast verfickt nochmal, dich da zu freuen oder dich zu ärgern. Vielleicht kann Janine das piepsen, aber das hat mich richtig geärgert. Also das möchte ich in dieser Art und Weise nicht mehr sehen. Das ist ein Derby, die Italia, basta. Und da musst du dir den Arsch aufpreisen.
Das sind Emotionen. Falls Marcus Thuram uns zuhört, das sind Emotionen von dem Interista. Also hoffentlich nimmt er sich das irgendwie zu Herzen, die Kritik, und ist ein bisschen professioneller bei der Sache. Aufs Spielgeschehen, aufs Sportliche betrachtet, gebe ich dir recht. Sommer hatte nicht seinen besten Tag. An einem guten Tag hält er diese Bälle. Den ersten muss er halten, wenn er dran ist. Alte Torhüter-Regel.
Er war dran.
Da fehlte ihm ein bisschen die Körpergröße vielleicht auch. Das Problem kenne ich ja auch im Tor. Ich bin ja ungefähr gleich groß wie Jan Sommer. Da hat man natürlich einen Vorteil, wenn er ein paar Zentimeter beim Strecken noch dazu hast. War aber auch ein sehr stramm geschossener Ball von Yildiz, sehr präzise. Von daher würde ich den noch durchgehen lassen unter, okay, kam überraschend, kam präzise, beim vierten von Juve. Beim Siegtreffer bin ich ganz bei dir, den muss Jan Sommer haben, der rutscht ihm durch die Hände. Also da ist er nicht nur mit den Fingerspitzen dran, der rutscht ihm wirklich durch die Hände. Will ihn da weglenken, lenkt ihn sich fast selber rein eigentlich. Also der schlägt höher ein, als er eingeschlagen wäre, wenn er gar nicht hingegangen wäre. Das Einzige, was man sagen könnte zu seiner Verteidigung, ist, dass aus der Distanz niemand mit einem Schuss gerechnet hat. Allerdings sieht man auch von der Kamera hinterm Tor, der Ball hat auch nicht geflattert. Sommer hatte genug Zeit, sich auf den Ball dann doch einzustellen. Wie gesagt, das wäre das Einzige, womit man ihm noch entgegenkommen könnte. Aber am Ende muss man sagen, muss er diesen Ball halten, dann nimmt Inter einen Punkt mit. Grundsätzlich aber auch sehr viele individuelle Fehler, die generell zu den Toren geführt haben. Man muss sagen, beim Kopfball von Thuram, sowohl dem von euch als auch unserem, machten die Abwehrspieler nicht die beste Deckungsarbeit, einfach man da reinköpfen konnte. Ja, Kalulu bei Juve zu spät, hat sich viel zu spät entschieden, in den Zweikampf zu gehen und kommt natürlich nicht mehr hoch gegen den bulligen Thuram. Und bei euch war auch so sehr halbherzig nur reingegangen, dafür, dass der Ball auf keine hohe Körperhöhe geflogen ist. Also sehr viele individuelle Fehler direkt vorm Gegentor haben dazu geführt, dass 7 Dinger gefallen sind. Allerdings auch schön anzusehende Treffer. Deswegen Traumtor-Festival von Turin von DAZN fand ich eigentlich trotzdem ganz passend beschrieben. Aber definitiv 80% vermeidbar. Und auch dieses zweite Tor von Çalhanoğlu, muss ich sagen, steht Di Gregorio mir, wenn man sich's nochmal anguckt, viel zu nah am Pfosten. Und das sind letztendlich die Zentimeter, die ihm gefehlt haben, als dann der Ball ins komplett andere Eck eingeschlagen ist.
Der war aber vorher, glaube ich, noch am Boden auf, ne? Also er nimmt ihn mit der Brust, schießt und ich glaube Boden auf und dann rein.
Ist schwer, weil genau, Boden auf dem Rhein, er geht auch an 6, 7 Juve-Spielern gefühlt vorbei. Ist auch schwierig für einen Torwart. Dennoch, wenn er ein bisschen zentraler steht, hat er eine Möglichkeit, weil er starke Reflexe hat. Oder einer der Juve-Spieler, an denen der Ball vorbeigegangen ist, hätte auch besser im Raum stehen können und blockt das Ding. Also ich glaube, die 80% der Tore dürften so nicht fallen in einem idealen Spiel von beiden Mannschaften.
Ja, wie gesagt, wenn du dir die Werte anschaust, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man von da ein Tor schießt, bei beiden Juve-Toren, die gehen gegen Null. Und um da jetzt vorzugreifen, es ist ja jetzt schon die Diskussion, ob man Martinez ins Tor stellen soll. Nein, soll man nicht. Bitte denkt dran, was Jan Sommer für Inter geleistet hat. Ich sage nur FC Barcelona-Spiel. Was er da für ein Übermacht war. Ja, er hat einen scheiß Tag gehabt. Die Niederlage, die muss er fressen, die geht auf ihn. Aber da jetzt gleich nach einem neuen Torhüter zu schreien, ist nicht richtig. Wenn jetzt Inter Martinez gegen Ajax spielen lässt, und das war vorher abgestimmt, du spielst Liga, du spielst Champions League, dann ist das in Ordnung. Aber da jetzt Sommer absägen wegen dem Spiel, wäre definitiv nicht richtig.
Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Inter-Bubble ist. Da kannst du ja vielleicht mal einen Einblick reingeben. Jetzt hast du schon zum zweiten Mal gesagt, dass sehr schnell irgendwie nach einem Aus geschrien wird. Beim ersten Mal über Kivu, beim zweiten Mal über Jan Sommer. Und bei beiden ja sehr überzogen, wie ich finde, als Nicht-Interista, weil es ist der dritte Spieltag, was absolut nicht dazu führen sollte, dass man einen Trainerwechsel schon möchte. Klar, Tabellenplatz 11 sieht nicht gut aus, ist hinter den Erwartungen, aber wie du gesagt hast, spielerisch war man ja jetzt nicht Katastrophe und kann sagen, ja, das wird die Saison mit ihm nicht besser. Und bei Sommer, wie du selber sagst, jetzt ein Spiel mal nicht gut gemacht, muss man auch nicht einen Torwartwechsel fordern. Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen der Trend hingeht in der Inter-Fanszene, schnell, reflexartig, wie es ja heutzutage im modernen Fußball ja auch irgendwie typisch ist, nach Wechseln zu rufen?
Nein, prinzipiell nicht. Das hat damit was zu tun, dass viele enttäuscht waren, dass Inzaghi geht und dass ein Christian Kivu kommt. Bei aller Inter-Vergangenheit, Champions League-Titel und so weiter und so fort. Er ist trotzdem kein namhafter Trainer und Inter ist ein namhafter Verein. Und da hatten schon viele ein Problem damit, dass Inter da nicht irgendwie einen internationalen Top-Trainer holt, sondern da quasi den U23-Trainer, der ganz kurz die Parma mal trainiert hat. Und die fühlen sich halt jetzt dann teilweise auch ein bisschen bestätigt mit der aktuellen Tabellensituation. Aber wie gesagt, wenn ich mir das Spiel gegen Udine anschaue oder das Spiel gegen Juve, man hatte sehr, sehr viele Chancen und man hat einfach Tore bekommen, die unnötig waren und die auf individuelle Fehler fußen und nicht auf einen falschen Spielstil oder irgendwie einen fehlerhaften Spielstil. Und das war's. Und jetzt muss man sich gegen Sassuolo ein bisschen den Frust vom Leib schießen. Und dann wird das auch schon wieder passen. Jetzt einmal am Mittwoch gegen Ajax einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann wird das hoffentlich funktionieren. Was mich auch noch stört, Mkhitaryan, du hast einen Fratesi und einen Zielinski auf der Bank. Da rennt noch immer ein Mkhitaryan herum. Bitte, warum? Ich verstehe es nicht. Der macht jetzt nichts großartig falsch, der Mkhitaryan, aber der macht dir auch nicht viel richtig, meiner Meinung nach mehr. Und wenn du da einen Fratesi hast, der nicht ganz günstig war, und auch einen Zielinski, der jetzt in der Nations League gezeigt hat, dass er von seiner Verletzung zurück ist, dass er wieder der Spieler sein kann, der ja bei Napoli war, warum musst du dann diesen haarlosen Armenier noch herumlaufen lassen? Das ärgert mich. Nimm ihn als Ergänzungsspieler, aber nicht in Derby die Italia.
Statement von dir, Björn.
Ja.
Wenn wir uns die anderen Spiele angucken, die an dem Wochenende, die bisher in der Serie A passiert sind, dann fällt einem ja auch auf, dass auch Lazio natürlich Erwartungen hinterherhinkt. Auch die haben nur einen Sieg aus 3 Spielen. Sassuolo, gegen die es für euch als nächstes geht, auch die nur einen Sieg jetzt am Wochenende geholt, davor mit 2 Niederlagen reingestartet. Viele Mannschaften, die eigentlich den Erwartungen hinterherhinken. Die Fiorentina, 2 Unentschieden zum Beginn, jetzt sogar verloren. Die Otto Sorelle, glaubst du, die lösen sich jetzt so ein bisschen auf? Das Feld wird kleiner, es werden eher die Quattro Cinque Sorelle. Oder kommt die Fiorentina, kommt Lazio, Inter, gehen wir mal stark davon aus, dass es einen Aufwärtstrend geben wird, sehr schnell wieder auch nach oben, lösen da eher Überraschungen dann wieder ab, wie Udine, Cremonese oder Como?
Bin mir ziemlich sicher, dass genau. Schau, wir haben jetzt den Spieltag 3. Sassuolo hat keine Ahnung, wie die da einen Punkt gegen Lazio geholt haben. Erste Halbzeit war Lazio eine absolute Vollkatastrophe. Zweite Halbzeit, ja, durch einen Eckball haben sie das 1-0 gemacht. Und Lazio hatte viele, viele Chancen. Und da hat sie halt einfach nicht genutzt. Roma hat einen neuen Trainer, Gasperini. Lass den mal ein bisschen einspielen. Milan gegen Bologna, ich glaube, die haben 4-mal die Stange getroffen. Da ist das Ergebnis auch das 1-0. Unter Anführungszeichen, das verzehrt ein bisschen das Bild. Und reden wir nach 6, 7, 8 Spieltagen und ich denke, dann werden diese Sette Otto Sorelle sich da oben wieder alle einfinden. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwer großartig davon ziehen wird. Wo ich mir schon ein bisschen Sorgen mache, ist die Fiorentina. Weil das passt nicht so. Überrascht hat mich Atalanta. Vor allem, dass die da eben 4 Tore schießen unter einem Juric. Aber ja, die Fiorentina
mit 2 Unentschieden reingestartet, passend für einen Juric. Ja.
Stimmt. Und nein, also ich denke, das wird sich alles so einspielen wie gehabt. Und ja, wie gesagt, war jetzt auch ein bisschen Pech dabei.
Wenn du schaust, Cremonese aktuell auf Platz 3, Udine auf 4 und Como, während wir heute aufnehmen, es ist Montagabend, führt Stand jetzt in der 83. Minute mit 1-0 gegen Genua und ist auf Platz 6. Das heißt, du hast 3 Teams auf internationalen Plätzen, klar, Spieltag 3, aber du hast sie oben, sind super reingestartet in die Saison. Welches von den Teams, glaubst du, kann sich oben halten? Ist es ein Team, was sich oben halten kann, oder werden sie am Ende alle unten sein? Ich kann dir vorab einmal sagen, bei mir sagt das Gefühl, schön für Cremonese, schön für Udine, tolle Momentaufnahme, wird nicht lange halten. Como hingegen könnte am Ende auf Platz 8 oder 7 landen, was dann natürlich, weil man überlegt, dass da natürlich auch Geld hintersteckt, nicht die größte Überraschung wäre, aber doch eine Überraschung der Saison.
Bin ich bei dir. Ich denke, dass Udine und Cremonese sich dann doch wieder weiter unten einfinden werden. Aber ich denke, dass weder Udine noch Cremonese nichts mit Abstieg zu tun haben. Bei Como unterschreibe ich dir sofort, dass die zwischen Platz 7 und Platz 8 sich am Ende der Saison befinden werden. Was mich wirklich, wirklich erschreckt hat, war Bologna gegen Milan. Weil die waren ja wirklich, das war einmal nichts. Und wenn du sagst, das war doch ein Team, das die letzten 2 Jahre, ja, ich sage ja mal, deutlich einen Aufschwung erlebt hat, auch einen guten Fußball gespielt hat und sich dann eben so zu präsentieren, vor allem gegen Milan, die sie ja im Coppa-Finale noch geschlagen haben, zurechtgeschlagen haben, dann sich so präsentieren, naja, da mache ich mir ehrlich gesagt, eher um Bologna und Vincenzo Italiano mehr Sorgen.
Wobei man ja auch sagen muss natürlich, dass Bologna seit der Saison, wo man es in die Champions League geschafft hat, sukzessive Verluste und Aderlass hinnehmen musste. Na, angefangen mit Spielern wie Zirkzee, aber auch Thiago Motta. Letztes Jahr hat man dann die Coppa geholt, war in der Liga, aber natürlich nicht mehr auf einem Champions League Platz. Jetzt ist eine neue Saison, jetzt ist natürlich nochmal würde ich sagen, wieder ein Stück runter, ein bisschen in die Realität zurück, vielleicht, wenn man so möchte. Sagst du, Bologna hat das Potenzial, was man ja so vom Gefühl zwischendrin hatte, das neue Atalanta werden zu können? Ist es jetzt schon wieder abgeflacht, einfach weil zu viel gewildert wurde und einfach jetzt wieder ein Bologna, in meinen Augen auch, auf dem Platz steht, das eben einfach nur ein FC Bologna ist und eben nicht mehr ein Team, das um Platz 4 spielt?
Zweiteres, und zwar, ich denke nicht, dass Bologna sich da langfristig halten wird, so wie es ein Atalanta geschafft hat. Und da fehlt einiges. Und das Milan-Spiel war wirklich, wirklich erschreckend. Also so wenig, mein Ballbesitz war da, aber so ideenlos spielen, ne. Denke nicht, dass das... Dass ich die dann noch jemals oder diese Saison da irgendwo in den internationalen Rängen rund um die Europa oder Conference League platzieren werden. Das macht sich halt schön wieder.
Extrem interessant bei dem Spiel gegen Milan, wenn du es ansprichst, dass Bologna mehr Ballbesitz hatte, deutlich mehr Ballbesitz hatte als Milan. Zwei Drittel. Aber nichts daraus kreiert hat, denn in der Statistik sind unter Torschüsse null verbucht.
Und das war auch so.
Das ist, ja.
Das war richtig, richtig null schlecht. Ist, aber ist ganz kurz, wer trainiert denn aktuell Milan? Häufig. Wenn man so vom Ballbesitz und Fußball redet.
Cortomuso. Cortomuso. Dybala.
Und genau das hast du da bekommen. Genau das hast du da bekommen. Wobei, wie gesagt, das Ergebnis drückt, weil die haben viermal Aluminium getroffen. Also das, ja.
Ja, aber es ist ein Allegri-Ergebnis. 1-0. Basta.
Ja.
Passt. Passt, sind Punkte für genau. Milan. Wobei man auch sagen muss, Platz 5. Eine Niederlage, zwei Siege ist ein okayer Saisonstart. Da wird keiner irgendwie den Teufel an die Wand malen. Roma ist ja auch mit zwei Siegen gestartet, hat jetzt verloren. Das wird sich alles zurecht ruckeln. Wenn man auf die Tabelle schaut, sind ja wirklich eher die Ausnahmen, die wir besprochen haben, Lazio, Inter und die Fiorentina. Ansonsten muss man ja sagen...
Und das sind nur drei Punkte.
Und das sind nur drei Punkte und ansonsten kristallisiert sich unten aber schon sehr klar genau das Bild heraus, was wir in unserer Saisonprognose auch schon hatten. Ich finde, ab Spieltag 12 ist meine Prognose, werden wir schon ein sehr, sehr deutliches Bild haben, wer um Abstieg spielt, wer um die Meisterschaft spielt und wer um Europa kämpft. Ich glaube, das ruckelt sich in Italien dieses Jahr sehr schnell zurecht, werden aber dann trotzdem so sein, dass du die Liga in vier Kategorien sehr schnell unterscheiden kannst. Abstieg, nichts mit irgendwas zu tun haben, Europa und Meister.
Ja, ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Und dann wird auch die Folge wieder ein bisschen spannender, weil dann kann man mehr diskutieren. Jetzt ist es ein bisschen Glaskugel lesen und an alle Interfans da draußen ruhig bleiben. Der Fußball ist gut, der Fußball ist schön und auch die Ergebnisse werden sich dann demnächst einstellen, wenn man so weiterspielt.
Ich hoffe für mein Juventus natürlich, dass es dieses Jahr so ein bisschen wieder in Richtung darum geht, länger um die Meisterschaft mitzuspielen. Man ist kein Favorit auf den Scudetto, ganz einfach. Das ist Napoli, das ist Inter, das ist Milan für mich in erster Linie. Die drei. Und ich hoffe, dass man sich aber irgendwo davor positionieren kann und dann vielleicht in ein oder zwei Jahren wieder unter die Favoriten um den Scudetto fällt. Wenn wir ihn dieses Jahr holen sollten, ich klopfe auf Holz, sage ich aber auch nicht nein.
Also ich sehe, wie gesagt, ich denke, dass Juve die ganze Saison um den Meistertitel mitspielen wird. Also
Nehme ich. Ja. Aber ob es am Ende dazu reicht, weiß ich eben nicht. Klar. Fino alla fine, ich glaube bis zum Ende dran, aber wenn man realistisch auf die Mannschaften guckt, gibt es einfach Teams, die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, dieses Jahr den Scudetto zu holen. Nichts ist unmöglich, erst recht nicht im Fußball, das wissen wir alle. Von daher dran glauben, dran hoffen und vielleicht Inter hinter uns lassen am Ende der Saison.
Hoffe ich nicht. Wird auch, glaube ich, nicht so sein. Und Ja,
wer die Saisonprognose gesehen hat, weiß ja, wie wir denken.
Ja, ja, stimmt. Schaut euch das Video an auf Instagram, geht auf den Channel und schaut euch dieses Video an. Wenn es am Klo sitzt, wenn es in der Bahn sitzt, wenn es Zeit habt, 7 Minuten Zeit braucht und dann seht ihr die Gedankengänge von mir und von David im Bild, mit Bild sogar. Ja. Sehr gut, dann lieber David, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, die Zuhörer hat es auch gefreut. Ihr werdet uns jetzt wieder öfters hören. Wir werden schauen, dass wir regelmäßig zusammenkommen. Also, nicht vergessen, immer schön brav abonnieren, dass ihr die Benachrichtigung kommt, wenn wieder eine neue Podcast-Folge heraus ist. Es gibt bei uns keinen fixen Tag, dass wir sagen, es kommt jeden Mittwoch oder jeden Donnerstag oder jeden Freitag eine Folge. Das gibt sich bei uns. Deswegen unbedingt die Benachrichtigung abonnieren. Folgt uns auf Instagram. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Ich gebe das Schlusswort an David. Macht es gut. Tschüss. Baba.
Grazie Björn. Auch von mir aus vielen Dank für die Aufnahme bei dieser Folge, fürs Zuhören an euch da draußen. Wie Björn schon gesagt hat, es wird wieder mehr Content von uns kommen. Vielleicht nicht in diesem regelmäßigen Podcast-Format, aber wir werden auch bei Social Media aktiver sein. Da haben wir uns ein paar Sachen überlegt über den Sommer. Könnt gespannt sein. Wir haben viele Ideen, wir haben viel Bock, wieder reinzustarten und sind uns sicher, dass die Serie A ihren Teil dazu beitragen wird, spannend zu werden. Und wir werden von Woche zu Woche versuchen, alles für euch aufzusaugen und dann in den Podcast-Folgen ordentlich und konsequent einzuordnen. Natürlich hoffe ich darauf, dass es für alle italienischen Mannschaften möglichst weit auch in Europa geht, genauso wie Björn. Und kann auch nur sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns zur nächsten Folge. Folgt uns bei Instagram, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns wieder. Ci sentiamo. Ciao, ciao.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.